Ja, deine Hoffnung wurde begraben. Hatte das schon mal jemand so gesagt? Deine Hoffnung wurde begraben. Nun, gewöhnlicherweise, wenn wir so etwas hören, ist das keine besonders ermutigende Aussage, oder? Vielleicht hast du auch schon mal so etwas gedacht. Du hast vielleicht in ganz banalen Dingen im Leben an so etwas gedacht, dass deine Hoffnung begraben wurde, zum Beispiel bei einem verpassten WM-Titel oder einer verpassten Meisterschaft. Meine Hoffnung ist begraben worden. Oder bei missglückten Bewerbungsgesprächen. Man hat seine ganze Hoffnung auf diese Arbeit gesetzt, aber es ist nichts geschehen. Oder vielleicht sogar missglückte Beziehungen. Meine Hoffnung, die ich in diese Person hatte, ist begraben worden. Oder vielleicht sogar noch schlimmer bei dem Verlust von einem geliebten Menschen. Meine Hoffnung ist begraben worden. Ja, vielleicht gibt es einige von euch hier, die solche Momente schon miterlebt hatten in ihrem Leben und ihr wisst, das schmerzt auf sehr unterschiedliche Art und Weise, aber es schmerzt dennoch. Und ihr wisst auch aus eurem eigenen Leben, dass Hoffnungslosigkeit eine sehr dunkle Sackgasse ist, in der sich leider sehr viele Menschen aufhalten und befinden. Nun, wenn ich dir aber jetzt nun sage, dass deine Hoffnung darin liegt, dass deine Hoffnung begraben wurde, dann würdest du mich wahrscheinlich im ersten Moment für verrückt halten. Was, eine Hoffnung? Meine Hoffnung liegt darin, dass meine Hoffnung begraben wurde? Ja, aber es ist wahr. Es ist wirklich tatsächlich wahr. Deine Hoffnung liegt nämlich genau darin. Deine Hoffnung liegt darin, dass deine Hoffnung begraben wurde. Und weil das nun eine sichere Tatsache ist, ist es auch eine echte Hoffnung. Nicht eine Hoffnung in vergänglichen Dingen wie WM-Titel oder was auch immer oder Beziehungen, sondern in etwas, was wirklich ewig hält und ewig angeht. Es ist nicht mehr die Sackgasse der Hoffnungslosigkeit, in der wir uns befinden, sondern wir befinden uns hier auf der Prozessionsstraße zu Gottes Thron. Lass mir das erklären. Ja? Wir werden das heute im Text sehen. Wir befinden uns gerade am Ende des Markus-Evangeliums, vielleicht für alle von die, die jetzt neu sind hier und die noch nicht bei der Eckstein-Gemeinde dabei waren. Wir sind am Ende von Kapitel 15 angelangt und fast fertig mit dem Evangelium, was wir jetzt in einer ganz kurzen Zeit durchgegangen sind. Echt? Wir befinden uns hier zeitlich im Jahr ungefähr 33 nach Christi Geburt. Zeitlich gesehen, am Tag ist es Freitag. Es ist der Freitag vor dem Samstag und der Samstag ist der Sabbat. An diesem Freitag wurde Jesus, das hatten wir in den letzten Predigten gehört, um 9 Uhr an das Kreuz genagelt, ungefähr 9 Uhr an das Kreuz genagelt und ungefähr um 3 Uhr ist er dort verstorben. Unser Text heute, den wir uns anschauen wollen, handelt von der Grablegung von Jesus. Aber es ist immer noch an diesem Freitag. Es ist der Freitagabend. Nachmittags ist er gestorben und am Abend wurde er begraben. Wir lesen hier gleich die Texte 42, die Verse 42 bis 47. Ihr könnt schon mal eure Bibeln dahin aufschlagen. Dieser Freitag, wenn wir uns darüber Gedanken machen und lesen, dann werden wir sehen, dass dieser Freitag für jeden Menschen, der jemals seine Hoffnung in Jesus gesetzt hatte, wirklich ein hoffnungsloser Tag. Er wurde gefangen, er wurde geschlagen, er wurde gegeißelt, er wurde gekreuzigt und er ist gestorben. Meine Hoffnung, die ich hatte in Jesus als Jünger Jesu, ist hiermit zu Ende. War dieser Jesus wirklich nur ein Rabbi, wirklich nur ein ganz normaler Mensch, ein selbstüberschätzter Irrlehrer und vielleicht einfach nur ein Gutmensch? So wie ganz, ganz viele Menschen es damals dachten und heute auch immer noch über Jesus denken. Waren seine Worte über das ewige Leben und dass er der Messias ist und der Erretter der Welt wirklich nicht wahr? So wie viele heute auch noch denken. Einige seiner Jünger, wenn nicht sogar alle seine Jünger, hatten bestimmt diese Zweifel und solche Gedanken. Wir finden nämlich in dieser Geschichte, die wir gerade lesen, nicht einen einzigen von ihnen. Und ich weiß, dass es auch in unseren Tagen einiges an Menschen gibt, die so denken. Ihr kennt sie alle. Ja, die vielleicht über Jesus lachen und über diese Geschichte und denken, ja, diesen Jesus, den gab es vielleicht, aber der ist ja auch nur wirklich tatsächlich gestorben. Und vielleicht gibt es auch hier unter uns einige oder den einen oder anderen, der zweifelt, ob das wirklich so war. Oder mindestens gleichgültig geworden ist darüber. Für alle die ist diese Botschaft heute wichtig. Egal ob Ungläubiger, ob Zweifler oder Gleichgültiger oder Überzeugter. Die Grablegung Jesu ist wirklich für dich sehr, sehr wichtig. Sie ist sogar so wichtig, dass alle Evangeliumsautoren, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, über diese Sache schreiben. Und es ist doch sonderlich, weil normalerweise schreiben die Autoren nur über die Dinge, die wirklich so wichtig sind. Und wenn alle vier darüber schreiben, dann wissen wir, es ist wichtig. Aber wieso ist die Grablegung Jesu für uns wichtig? Wer von euch hat sich bei einem Evangeliumsgespräch mit irgendjemandem über die Grablegung Jesu unterhalten? Ich glaube, noch nicht so viele. Lasst uns den Text aber erst zusammen lesen und dann werden wir ein paar wichtige Aussagen dazu machen, ein paar Beobachtungen, die uns davon überzeugen sollen, dass diese Grablegung wirklich ein unglaublich wichtiger Teil des Evangeliums ist und für dich auch sehr wichtig. Wir lesen zusammen Markus 15, Vers 42 bis 47. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt wurde. Soweit unser Text mal heute. Wir werden aus diesem Text heraus drei Hoffnungsschimmer sehen. Drei Hoffnungsschimmer, die die Grablegung Jesu uns näher bringen und zeigen, dass wir darin eine feste Hoffnung für unser ewiges Leben haben. Drei Hoffnungsschimmer für eine feste Überzeugung für das ewige Leben ohne Sünde. Und diese drei Hoffnungsschimmer sind: das Begräbnis deiner Hoffnung ist sicher bezeugt. Das Begräbnis deiner Hoffnung ist sicher bezeugt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist: das Begräbnis deiner Hoffnung ist auch fest geplant. Es ist nicht nur sicher bezeugt, sondern es ist auch wirklich fest geplant worden. Und das Begräbnis deiner Hoffnung ist dazu letztlich noch ein festes Versprechen. Ein festes Versprechen. Das sind unsere drei Hoffnungsschimmer, die wir uns heute gemeinsam anschauen werden. Lass uns mit dem ersten beginnen. Das Begräbnis deiner Hoffnung ist sicher bezeugt. Nun, woher wissen wir überhaupt, dass Jesus tatsächlich gestorben ist? Vielleicht ist er ja nur wirklich ohnmächtig geworden. Es gibt ja diese Theorie, dass Jesus nur am Kreuz ohnmächtig wurde und dann im Grab aufgewacht ist und dann den ganz schweren Stein alleine zur Seite gewälzt hat und dann rausspaziert ist. Er ist gar nicht richtig gestorben. Das ist eine gottlose Theorie. Oder es gibt auch einfach diese Ansicht, dass das gar nicht alles so passiert ist. Woher wissen wir denn überhaupt sicher, dass Jesus im Grab lag? Nun, es gibt viele Zeugen wirklich von seinem Tod und dann auch viele Zeugen von seiner Auferstehung. Es gibt aber auch Zeugen, die tatsächlich gesehen haben, dass er in diesem Grab war. Und das waren interessanterweise in dieser Geschichte nicht seine Jünger. Es waren, weil das wäre vielleicht zu einfach gewesen, ja, hätte man sagen können, ja natürlich, seine Jünger sagen, dass er im Kreuz gelegen ist, aber im Grab gelegen ist. Nein, die Leute, die hier von ein Zeugnis ablegen, von der Grablegung Jesu, sind die unerwartetsten Menschen, die du eigentlich denken würdest. Wir können diese sechs Zeugen, die wir gleich sehen werden, in drei Gruppen aufteilen. In der ersten Gruppe finden wir nämlich zwei Juden. Und das sind ganz spezielle Juden. Im zweiten finden wir zwei römische Kriegsherren und die dritte Gruppe sind zwei Frauen. Diese erste Gruppe, die wir uns jetzt nun anschauen wollen, die ein Zeugnis zu dieser Grablegung geben, sind zwei Pharisäer. Zwei Pharisäer. Und zwar nicht nur irgendwelche Pharisäer, sondern sogar Pharisäer von der führenden religiösen Leiterschaft. Und auch nicht nur irgendwelche. Wir werden gleich sehen, wer das war. Schaut euch mal Vers 42 und Vers 43 in eurem Text an. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete bis dahin. Josef von Arimathea, er kam am Abend, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war. So viel ist nun klar. Aber es ist interessant, dass Markus, der hier an Nichtjuden schreibt, und er erklärt immer mal wieder Dinge, die Nichtjuden vielleicht nicht verstanden, er nimmt sich hier die Zeit und in seiner Klammer erklärt er, was denn dieser Freitag war. Nämlich, es war der Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat. Aber wieso erklärt er ihnen das? Das war für sie wichtig zu wissen. Was ist nun das Wichtige hier dabei? Was war an dem Rüsttag denn zu tun? Der Rüsttag war ein religiöser Tag für die Juden. Sie sollten am Nachmittag sollten sie das Lamm schlachten. Und wir hatten davon gehört, dass Jesus genau an dem Punkt gestorben ist, als die Lämmer geschlachtet wurden im Tempel. Und dann sollten sie das geschlachtete Lamm vorbereiten, am Abend zu essen, damit sie den Sabbat eingehen können. Das heißt, der normale Jude, der wirklich religiös ist, und wir sehen gleich diese beiden Juden, die wir hier begegnen, die sind sehr religiös. Sie sollten an diesem Abend dieses Lamm vorbereiten. Es war ein heiliger, religiöser Abend. Das ist die Klammer, die Markus hier aufzeigt. Der Rüsttag ist einfach nicht nur zeitliche Information, sondern es ist eine Information darüber, was denn eigentlich von Josef und von dem anderen Juden, den wir finden werden, zu erwarten gewesen wäre. Schau dir den Text nochmal an. Wer war denn dieser Josef? Er war laut dem Text ein angesehener Ratsherr. Nun, dahinter versteckt sich nichts anderes als der Sanhedrin, die religiöse Leiterschaft von Israel. Und vielleicht, wenn du jetzt nicht mehr genau weißt, was der Sanhedrin ist die Zusammenkunft der religiösen Leiter, der Priester und der Pharisäer, die Jesus am Abend zuvor ungerecht gerichtet hatten und die zu Pilatus gegangen sind und dieses Volk angestiftet haben, um ihn ans Kreuz zu nageln. Das ist der Sanhedrin. Und Josef ist ein Teil von diesem. Josef ist ein religiöser Elite-Leiter von Israels. Er war aber nicht nur ein Teil davon, schaut euch den Text nochmal an, sondern er war dazu auch noch angesehen. Er war ein bekannter, angesehener, wichtiger Mann innerhalb dieser Leiterschaft. Wenn du ein bisschen zugehört hast in den letzten Male beim Markus-Evangelium, dann stellst du dir vielleicht jetzt die Frage, aber Moment mal, wir haben doch gelesen, dass der Sanhedrin Jesus gesamtheitlich verurteilt hat. Und zwar, wir lesen, dass es einheitlich war. Und das ist stimmt. Und wir werden auf dieser Seite der Ewigkeit nie erfahren, wo Josef hier war in diesem Zeitpunkt, als diese Verurteilung stattfand. Gott hat uns darüber nichts gesagt. Vielleicht enthielt er seine Stimme oder er war an diesem Abend gar nicht da. Aber Fakt ist, er hat das alles mitbekommen. Fakt ist aber auch, dass er nun eine andere Einstellung hat. Was wir genau wissen, wir wissen nicht genau, wo er war, aber was wir jetzt hier genau wissen, ist, dass er nämlich hier ist. Und nämlich, dass er an einem Abend, an einem Tag da ist, zu einer Zeit und zu einer Stunde, an einem Ort, wo er eigentlich gar nicht sein sollte und nicht sein durfte. Nämlich, wo ist er denn? Er ist auf dem Weg zu Pilatus, zu einem heidnischen Herrscher, um Jesus, den der Sanhedrin am Abend vorher verurteilt hat, vom Kreuz zu holen. Das ist doch mal etwas Sonderliches. Wieso macht er sowas? Wieso macht dieser angesehene Ratsherr, der eine große Stellung in der Gesellschaft hat, wieso macht er sowas? Nun schaut euch mal Vers 43 nochmal an. Markus gibt uns ein Anzeichen davon, aber die anderen Autoren, da werden wir gleich hören davon, machen es deutlicher. Schau euch Vers 43 an. Hier sagt er noch über den Josef, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Markus meint hier, dass Josef nicht nur einer der vielen Heuchler in den Pharisäern waren, die Religion als ein Deckmantel für ihre eigenen Gelüste nahmen. Viele von diesen waren keine gottesfürchtigen Männer. Wir lesen das über und über. Nein, Josef war aufrichtig und er war gottesfürchtig. Seine Augen waren auf den Herrn und auf die Erwartung der Zukunft gerichtet. Nun hört mal kurz zu. Johannes schreibt über diesen Josef, und das bezeugt Matthäus auch noch dazu, Folgendes. Er sagt, danach bot Josef von Arimathea der ein Jünger Jesus war. Jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesus abnehmen durfte. Ist doch erstaunlich, oder? Josef von Arimathea, ein Teil von dem Sanhedrin, der Jesus verurteile, er war heimlich ein Jünger Jesu. Es gab tatsächlich mindestens einen dieser Pharisäer, die an Jesus glaubten. Josef von Arimathea war einer von ihnen. Aber er hatte noch nicht alles abgelegt. Vielleicht war er erst kürzlich zum Glauben gekommen und kürzlich überzeugt gewesen. Er war noch immer ein Ratsherr. Er hatte nicht alles stehen und liegen lassen, wie vielleicht Matthäus es tat. Nein, Johannes sagt, dass er sogar ein heimlicher Jünger war. Und da, wenn man so ein bisschen in der Kommentatorenwelt unterwegs ist, dann liest man, dass einige daran zweifeln, ob dieser Josef wirklich im Glauben war oder nicht, weil er sich nicht nach außen äußerte. Und ich denke, er war wirklich gläubig und ich möchte euch zeigen, wieso. Auch wenn Josef sich nicht traute in der Öffentlichkeit oder bisher nicht traute in der Öffentlichkeit, seinen Glauben bekannt zu geben, so steht er nun doch an diesem wichtigen Abend an einem falschen Ort. Vor einem Mann, der eigentlich überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun hat. Nein, zu Pilatus konnten nämlich nicht irgendjemand kommen. Du musst verstehen, dass das gab damals nicht so ein Ticketsystem, wie wir es auf den Ämtern heute finden. Ja? Ihr wart alle schon da mit diesen ominösen Nummern. Nein, zu Pilatus konnte man nicht einfach nur so kommen. Zu Pilatus konnte man nur kommen, wenn man entweder Geld hatte oder jemand war oder beides am besten. Nun, Josef von Arimathea war beides. Er war bekannt, er war angesehen und er war ein reicher Mann. Matthäus schreibt darüber, dass in seinem Evangelium in Kapitel 27, dass dieser Josef auch ein reicher Mann war. Also Josef war genau dieser Mensch, der rein durfte. Aber weil er nun so angesehen und so bekannt war, würde das, was er hier tut, sicherlich nicht verborgen bleiben. Man würde ihn auf dem Weg zu Pilatus sehen, man würde sehen, wie er da reingeht. Es gibt dort genügend Menschen, genügend Soldaten, die ihn dort sehen würden. Und er würde dann später, als er zu dem Leib Jesus ging, an Soldaten vorbeigehen, die das Grab, die Stätte noch bewachten. Er würde sich nun outen. An diesem Abend ist seine Tarnung aufgeflogen und er tat es mit vollem Mut. Ich denke, er war wirklich im Glauben. Schaut euch Vers 43 nochmal an. Da wagte er es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Diese Anfrage bedarf wirklich Mut. Mut, nicht nur, weil er am falschen Ort zur falschen Zeit ist, für religiöse Menschen in seinem Stand, sondern auch, weil dieser Pilatus wirklich unberechenbar war. Und wir haben Pilatus ein bisschen kennengelernt. Er war wirklich nicht besonders nett. Und er hasste die Juden und vor allem hasste er deren Religion. Würde er Josef vielleicht fortschicken? Würde er ihn vielleicht schlagen lassen oder vielleicht sogar umbringen? Mit Pilatus war alles möglich. Also für Pilatus ist dieser Mensch, der vor ihm steht, mit dieser Bitte auch wirklich unerwartet und irgendwie komplett absurd. Denn dieser Mann sollte eigentlich nicht da sein und diese Frage sollte eigentlich nicht im Raum stehen. Schaut euch jetzt Vers 45 an. Wir werden hier und da uns die Verse anschauen, um die einzelnen Zeugen zu sehen. Schaut euch Vers 45 an. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, Pilatus, überließ er dem Josef den Leib. Wir lesen gleich noch dazu, weshalb Pilatus den Hauptmann fragen musste. Aber es bedeutet hier letztendlich, dass Josef diese Anfrage, dass es ihm erlaubt wurde, den Leib zu nehmen, und es bedeutet, dass er zu der Schädelstätte gehen musste und dort diesen blutigen, toten Leib von Jesus vom Kreuz nehmen musste. Das tat er sicherlich nicht alleine. Er war sicherlich auch schon etwas älter und wie viele Soldaten bedarf es, um dieses Kreuz überhaupt aufzustellen? Wie viele Menschen braucht es, um diesen Menschen runterzuholen von so einem Kreuz? ist nun möglich, weil er ja auch reich war, dass er vielleicht ein paar Diener bei sich hatte und er scherte sich offensichtlich nicht mehr darum, ob Leute wissen, dass er ein Nachfolger Jesus ist oder nicht. Es war eine schwere Arbeit, so einen Mann vom Kreuz zu holen, die Nägel herauszuziehen und ihn am Ende dann auch noch in ein Grab zu tragen. Schau dir nun Vers 46 an. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein vor dem Eingang des Grabes. Und ihr wisst noch, dieser Stein ist so schwer, dass diese zwei Frauen, die am nächsten Tag kommen, es nicht schaffen, ihn wegzurollen. Er wahrscheinlich als älterer Herr hat das auch nicht alleine dahin gebracht. Da waren mindestens noch andere dabei. Aber von denen lesen wir nichts, deswegen ist es nur Spekulation. Wir lesen aber von einem, der tatsächlich dabei war. Mindestens noch einer. Aber nicht in Markus. Hört mal kurz zu. Johannes 19, Vers 39 bis 40. Es kam aber auch Nikodemus. Der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie, also Niki und Josef, nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher. Markus schreibt nur von Josef. Johannes sagt, das waren hier mindestens zwei Männer, die das gemacht haben. Und zwar alles. Vom Kreuz holen, ihn einbalsamieren, in das Grab zu legen. Und es ist genau dieser Nikodemus, an den ihr gerade denkt. Der Nikodemus von Johannes Kapitel 3. Der Nikodemus, der an Jesus zweifelte, der es noch nicht verstanden hatte, was es bedeutet, echten Glauben zu haben. Anscheinend hatte ihn dieses Gespräch mit Jesus nur kurze Zeit vorher nicht in Ruhe gelassen. Und nun nahm er eben auch das auf sich, was Josef auf sich nahm, nämlich dass er erkannt wurde. Und wisst ihr noch, wer dieser Nikodemus war? Der war auch nicht nur irgendjemand. Er war der Lehrer Israels. Er war ein bekannter Lehrer. Er war auch ein Pharisäer. Er war auch Teil dieser Leiterschaft. Und ihm war es nun auch egal, ob man ihn sehen würde. Hier haben wir also zwei Männer, die Jesus eigentlich hassen mussten und die gar nicht hier sein sollten. Und doch waren sie da. Und wieso ist ihr Zeugnis dann so wichtig? Nun, erstens, es ist so wichtig, dass genau diese beiden Menschen das waren, weil sie komplett integre Personen waren. Das war nicht irgendjemand. Das war der Lehrer Israels und der angesehene Ratsherr. Diese beiden. Und zweitens, diese Männer waren bekannt. Das heißt, alle Leute, die jemals dieses Evangelium lesen würden, mindestens in Jerusalem, könnten zu ihnen gehen und könnten sie fragen, hört mal, ist es wirklich so passiert? Und glaubt ihr, ihr würdet ihnen glauben, solchen Männern, die vollkommen integer in ihrem Leben waren? Natürlich würdest du das glauben. Das sind die besten Zeugen für die Grablegung, die du finden kannst. Und sie waren für die Leute, die dieses Buch zuerst gelesen haben, greifbar nahe. Du konntest zu ihnen hingehen und konntest sie fragen und sie würden es dir bestätigen. Wir finden also in dieser Geschichte zwei unglaublich gute Zeugen. Wir finden dann noch weitere Zeugen, die sind auch unerwartet, aber ebenso glaubwürdig. Und das sind die zwei römischen Kriegsherren, von denen wir hier lesen. Der erste ist Pilatus. Wir haben gerade schon von ihm gelesen. Und Pilatus, von ihm haben wir schon etwas gehört. Skrupellos, Judenhasser, Religionshasser, nur für sich selber unterwegs, für sein eigenes Wohlergehen und seinen eigenen Status. Und er war derjenige, der letztlich Jesus zum Tod verurteilte oder der dem Volk einfach nachgab. Aber es ist auch derjenige, wenn ihr euch noch daran erinnert, der auch die Unschuld von Jesus attestierte. Er sagt, Jesus ist doch unschuldig, wieso wollt ihr den kreuzigen? Aber er ließ ihn kreuzigen, um dem ganzen Spuk ein Ende zu machen. Er dachte sicherlich nicht, dass das nochmal hochkocht. Nun, Pech gehabt. Hier steht nun der religiöse Leiter, einer der bekanntesten vor ihm, und es geht schon wieder um Jesus. Schon wieder dieser Jesus. Schau dich mal Vers 44 und 45 nochmal an. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Haltet mal da kurz an. Wieso wundert sich Pilatus? Hier müssen wir ein bisschen was über die Art, wie Kreuzigungen verliefen, wissen. Ich werde jetzt nicht lang ausholen wegen der Zeit. Aber normalerweise war dieser Todeskampf für die meisten Menschen, die gekreuzigt wurden, 2 bis 3 Tage lang. 2 bis 3 Tage hingen diese Männer am Kreuz. Man konnte das beschleunigen, entweder dadurch, dass sie zu sehr ausgepeitscht wurden vorher, sodass sie durch diesen ganzen Blutverlust schon ein bisschen früher starben, oder dass ihnen die Beine gebrochen wurden. Und die Beine wurden diesen Menschen am Kreuz gebrochen, damit sie sich nicht mehr abstützen können und so dieses Gewicht von ihrem Körper, das Einatmen immer schwerer und immer schwerer macht. Und das würde dazu führen, dass sie sehr schnell sterben würden. Das war die normale Art und Weise, wie das verlief. Nun, Jesus ist um 15 Uhr gestorben. Und sagen wir mal, das wusste Pilatus jetzt ja noch nicht so im Detail, aber um 9 Uhr wurde er gekreuzigt. Und jetzt sind wir hier, sagen wir mal, 18 Uhr angekommen. Und Pilatus wundert sich, er ist wirklich schon gestorben? Das dauert doch normalerweise viel länger. Und weil er dem nicht glaubte, er war natürlich nicht jemand, der einfach nur irgendjemand glaubt, er glaubte nur die Dinge, die er selber sah, dann ließ er den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, wir sind in Vers 44 und 45 wieder, und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, dass er wirklich gestorben sei, überließ er Josef den Leib. Also er rief den Soldaten, der vor Ort war, der das alles mitbekommen hatte, der diese ganze Sache angeleitet hatte, zu sich und fragte, stimmt das wirklich? Ist dieser Mann schon wirklich tot? Und der Hauptmann sagte, das stimmt. Und dann gab Pilatus den Leib frei, weil er seinem Hauptmann vertrauen konnte, dem Zeugnis, das er gegeben hatte. Und ihr müsst wissen, dass beide von diesen Männern professionelle Soldaten waren. Wenn jemand wusste, dass ein Mensch tot war, dann wussten die das. Weil das ist, was sie den ganzen Tag machten. Leute umzubringen. Da gab es nicht eine Möglichkeit, dass der Hauptmann das sich nur verguckt hat. Und wenn er gelogen hätte, wäre es sein Kopf gewesen. So grausam waren die römischen Soldaten miteinander. Und so grausam war besonders Pilatus. Es gab überhaupt keinen Grund für diesen Hauptmann, irgendetwas anderes zu sagen als nur die Wahrheit. Und deswegen finden wir hier nun werden zwei vertrauenswürdige Zeugen aufgebaut. Nun kannst du vielleicht sagen, okay, Zeugen zum Begräbnis, aber Pilatus war ja nicht dabei. Er hat ja nur gehört, dass Josef jetzt dahin geht. Das stimmt, aber in Matthäus 27, Vers 62 bis 66 lesen wir Folgendes. Hört kurz zu. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, also am Sabbat, und das ist wirklich der Sabbat, versammelten sich die obersten Priester und Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Und was tat Pilatus dann? Er gab ihnen diese Wachen und schickte sie dahin und somit musste er auch erfahren haben, wo dieses Grab war. Und er wusste, dass da jemand drin lag. Er würde nicht irgendwelche Wachen schicken, um nur eine Geschichte zu beschützen. Die Leiter, die religiösen Leiter Israels, die übrigens mal wieder ihre eigenen Gesetze übertraten, weil das nun ihnen so am besten gefiel, die an welchem Tag zu Pilatus kamen? Am Sabbat. Durften die das? Nein. Aber das war ihnen egal. Durften die einen Menschen umbringen, der unschuldig war? Nein. Machten sie das? Ja. Ganz viele von denen waren einfach diese religiösen Heuchler, die nichts mit Wahrheit und Gott zu tun hatten. Und somit erfuhr Pilatus und auch der Hauptmann, wo genau dieses Grab war. Woher wussten denn die Leiter das? Es war so offensichtlich für alle, was Josef und was Nikodemus taten, weil diese Männer konnten nicht einfach inkognito irgendwo bleiben. Sie waren bekannt wie bunte Hunde. Es hat sich rumgesprochen, in der Nacht wahrscheinlich noch, dass diese zwei Jesus in dieses Grab gelegt hatten. Alle wussten, wo dieses Grab ist. Nun, der Hauptmann, von dem hier die Rede ist, der ist auch interessant. Pilatus fragte ihn ja, ob Jesus gestorben ist. Und woher soll er das wissen? Nun, wir lesen von ihm in Markus 14, Vers 39. Ihr könnt kurz zuhören oder einfach umblättern oder ein bisschen weiter hinschauen. Das ist der gleiche Hauptmann, den wir hier finden, der dann auch zu Pilatus gerufen wurde. Hört kurz zu, Markus 14, Vers 39. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Dieser Hauptmann hatte auch gesehen, dass hier etwas anderes abläuft als normal. Auch er erfuhr davon, dass Jesus begraben wurde. Er hat es hier von den von Josef gehört, dass er ihn begraben lässt. Und er war auch dabei, als Jesus gestorben ist. Und wahrscheinlich war er auch dabei, als Jesus den Todesstoß erhielt mit der Lanze. Ihr wisst noch, man wollte die drei vom Kreuz nehmen. Und wie gesagt, die normale Art und Weise, um diesen Tod zu beschleunigen, waren die Beine zu brechen. Und sie taten das bei den zwei Kriminellen, aber sie taten es nicht bei Jesus. Sie taten es, weil Jesus schon gestorben war. Und um sicher zu gehen, dass das wirklich so ist, rammten sie einen Speer in die Seite. Man nannte das den Todesstoß, um sicher zu gehen, diese Person ist wirklich verschieden. Und so haben wir nun mindestens hier vier sehr unerwartete Zeugen, die aber wirklich ohne Zweifel die Wahrheit gesagt hatten, weil sie null Grund hatten, an irgendeiner Verschwörungstheorie teilzuhaben. Ihr Zeugnis ist wirklich und tatsächlich wahr. Wir finden noch zwei weitere unerwartete Zeugen. Schaut euch Vers 47 an. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde. Sie haben es gesehen. Sie waren dabei, sie haben gesehen, dass er wirklich in das Grab gelegt wurde. Diese beiden Frauen waren übrigens schon am Kreuz. Sie hatten diese ganze Prozedur gesehen und sie hatten auch gesehen, wie er wirklich gestorben ist. Und wir werden sie im nächsten Kapitel nochmal wieder treffen. Auf jeden Fall folgten sie dann, wahrscheinlich waren sie an dem Kreuz, als Josef und Nikodemus auftauchten. Wahrscheinlich waren sie noch in Trauer und sahen, wie diese beiden Gestalten, mit wem auch immer zusammen, Jesus vom Kreuz nahmen. Vielleicht halfen sie ihm sogar. Auf jeden Fall gingen sie ihm nach und sahen, wo er hingelegt wurde. Und diese zwei sind unerwartet, weil in der damaligen Kultur, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, waren Frauen und ihr Zeugnis nicht besonders hoch angesehen. Und in diesem Sinne waren sie unerwartete Zeugen. Wer würde ihnen denn schon glauben? Also hier haben wir mindestens sechs Menschen, die wissen und die gesehen haben, wo genau Jesus hingelegt wurde und dass ein toter Körper in ein Grab gelegt wurde und dass dieses Grab mit einem großen Stein zugemacht wurde. Aber wieso ist deren Zeugnis denn so wichtig? Wieso ist denn so wichtig, so lange über diese Menschen zu reden und über das, was sie da taten? Nun, Johannes hat es für uns aufgeschrieben. Wir hören gleich aus Johannes 19, 35 nochmal. Johannes sagt, diese Zeugnisse sind wichtig, damit ihr glaubt. Damit du weißt, das ist wirklich passiert. Johannes schreibt dort über den, der Jesus den Todesstoß gab und der auch, der das wirklich bezeugen kann, dass das alles geschehen ist und dass Jesus tot war, in Vers 35, und er schreibt, aber der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Johannes geht hier wirklich, geht voll raus in seinen Worten, um zu erklären, hier gibt es Menschen, die ihr fragen könnt, die euch die Wahrheit erklären werden und die sagen, und denen könnt ihr wirklich glauben, Jesus ist gestorben, Jesus ist im Grab und Jesus ist auch wieder auferstanden. Es geht hier um Glaubwürdigkeit, es geht hier um Wahrheit. Und das ist der ganze Punkt von diesen Zeugen. Diese Zeugen sind da und sie sind für uns aufgeschrieben, damit wir wissen, das ist wirklich passiert. Hör mal gut zu. Jesus ist hier wirklich auf Erden gewesen. Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben. Und wir haben feste Zeugen dafür. Jesus ist auch wirklich begraben worden als toter Mensch. Und wenn das alles wirklich wahrhaftig bezeugt werden kann, wie Markus und die anderen Evangeliumsschreiber das deutlich machten, wenn wir ohne Zweifel sein können, dass das wirklich so war, ratet mal, was da als nächstes passiert. Die Auferstehung Jesu aus dem Grab, die ist genauso wahr, denn dazu gibt es genauso Zeugen und teilweise waren es die gleichen. Ja, er ist tatsächlich von den Toten auferstanden, weil er wirklich tot war, weil er wirklich in einem Grab lag. Und deswegen gibt es dieses Grab auch. Dieses Grab ist dazu da, damit wir wissen, hier ist jemand wirklich von den Toten auferstanden. Deswegen ist die Grablegung so wichtig. Sie gibt einen deutlichen Kontrast zu dem, was danach passiert. Und das, was danach passiert, ist unsere größte Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Nämlich Jesus gibt durch seine Auferstehung ein festes Versprechen. Wenn du in mir bist und ich in dir, dann wirst auch du auferstehen. Und es gibt Zeugen, die bezeugen, das ist tatsächlich geschehen. Was hält also dich oder irgendjemanden eigentlich noch davon ab, um das anzunehmen und zu glauben? Wir haben unumstößliche, feste Zeugen, die das bezeugen können, dass es wirklich passiert. Wir reden hier nicht von irgendeinem Hirngespinst, von einem Spaghetti-Monster-Religion oder von irgendetwas Sonderlichem. Hier gibt es die sonderbarsten Menschen, die unerwartetsten Leute, die genau das bezeugen können, von denen man es nie erwartet hätte. Und sie sagen, das ist geschehen, es ist wirklich wahr gewesen. Das war unser erster Hoffnungsschimmer. Ich habe für euch noch zwei, aber keine Angst, die sind kürzer. Der zweite Hoffnungsschimmer, von dem wir aus diesem Text heraus lesen oder den wir ableiten können, ist, dass dieses Begräbnis, die Begräbnis deiner Hoffnung geplant war. Wenn wir alles überdenken und den Rest der Schrift, die auch uns über den Messias etwas aussagen, nicht außer Acht lassen, dann sehen wir eines ganz klar. Alles das, was hier geschehen ist, ist von Gott so geplant und gewollt gewesen. Hier gab es nicht einen einzigen Zufall. In seiner Vorsehung war jeder Mensch, von dem wir hier lesen, zur rechten Zeit, am rechten Ort, mit der richtigen Einstellung. Gott ist vollkommen in Kontrolle von jeder Geschichte. Gott ist vollkommen in Kontrolle von der Geschichte jedes Lebens, selbst im größten Leid, nämlich der ungerechten Hinrichtung seines eigenen Sohnes. Trotzdem ist Gott noch in der vollen Kontrolle. Jeder Mensch, der in diesem Abschnitt ist, ist hier nicht per Zufall hier. Pilatus nicht, der Hauptmann nicht, Josef nicht, Nikodemus nicht, die beiden Marias nicht, keiner von denen, die ihn an ein Kreuz genagelt hatten, keiner von denen, die dabei zuschauten, keiner der Pharisäer, die später zu Pilatus gingen, um Wachen zu bitten, keiner der beiden Wachmänner, die dort dann am Ende standen, von denen wir noch bald hören werden. Und hier ist ein interessanter Gedanke. Wahrscheinlich war einer von denen, die Jesus verurteilten, auch Saulus. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Das war der Posterboy der Pharisäer der damaligen Zeit. Er hat unter dem besten Rabbi studiert und er war der Shootingstar der damaligen religiösen Gesellschaft. Sicherlich war er auch dabei. Und sicherlich war das auch etwas, was ihn immer wieder demütigte, als er später Paulus wurde. Also woher wissen wir denn, dass das wirklich alles kein Zufall war? Weil jeder von diesen Menschen, die wir hier finden, in seiner Rolle, die er hatte, eine Prophetie erfüllte. Dinge, die Gott schon viele Jahrhunderte vorher gesagt hat, die genauso passieren würden, sie in ihrer Kapazität, ohne das genau zu wissen, ohne das geplant zu haben, taten durch das, was sie taten, erfüllten sie Gottes Wort. Wir nehmen uns ein Beispiel aus Jesaja. Der Prophet Jesaja lebte ungefähr 700 Jahre vor Christus. Und wir lesen dort über den kommenden Messias in Kapitel 53 besonders. Und hier finden wir Dinge, die wir teilweise eins zu eins wiederfinden in dem Leben und im Sterben Jesu. Und besonders diese, die unsere Stelle heute angeht, und das ist Jesaja 53, Vers 9. Hört mal kurz zu. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Hierzu müsst ihr eine Sache wissen. Für gewöhnlich ließen die Römer die Gekreuzigten am Kreuz hängen. So lange, bis die Vögel alles aufgefressen hatten. Das war wirklich ein grausames Schauspiel. Und der Punkt war Abschreckung. Man sollte sehen, wenn du nicht spurst, wird dir das auch passieren. Nun, das Problem war nun für die Römer, das war die normale Art und Weise, wie sie damit umgingen, aber das Problem war, sie lebten nun in Israel und Israel war ja hochexplosiv religiös. Wenn sie nicht ständig Revolten und Aufstände haben wollten, mussten sie sich irgendwie ein bisschen an die Gegebenheiten dieser religiösen Gesellschaft anpassen. Und die Juden hatten ganz spezielle Gesetze zu, wie man mit Toten umgeht. Und so machten die Römer einen Deal und änderten das ein bisschen ab und ließen diese Leute nicht für ewig am Kreuz hängen, sondern warfen sie nach ein paar Tagen, nachdem sie dann gestorben waren, auf die Müllhalde. Es ist nicht eine Müllhalde, wie ihr sie kennt, wo man einfach Müll hinwirft, sondern das war wirklich ein immer brennendes Feuer. Das ist Gehenna. Das ist ein Ort gewesen in Jerusalem, außerhalb von Jerusalem, wo alles verbrannt wurde, was Müll war. Da wurden auch tote Körper hingeworfen. Und das sollte eigentlich nun auch mit Jesus passieren. Aber ist das mit Jesus passiert? Wir lesen in Jesaja, und man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen. Das war eigentlich seine Bestimmung, dahin zu landen. Wo landete Jesus? Eigentlich genau im Gegenteil. Er landete im Grab eines Reichen. Durch den Antrieb von Josef von Arimathäa und Nikodemus endete Jesus eben nicht in Gehenna, sondern in dem Grab von Josef. Josef, hat Matthäus geschrieben, war ein reicher Mann. Hört mal kurz zu, Johannes 19, 41 bis 42. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus, sie, also Nikodemus und Josef, legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Und in Matthäus 27, Vers 59 bis 60 lesen wir hier, und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn, und jetzt kommt es, in sein eigenes Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen. Sicherlich hat sich das Josef schon von Anfang an so ausgedacht, dass Jesus hier liegen würde, oder? Nein, natürlich nicht. Josef hatte dieses Grab für sich und für seine Familie aushauen lassen an irgendeinem Punkt. Und weil es schon das Ende vom Rüsttag war und am Sabbat konnte man Leute nicht beerdigen, mussten sie sich beeilen und sie mussten irgendeine Lösung finden. Und ratet mal, wo dieses Grab von Josef von Arimathäa war. Ganz zufälligerweise in dem Garten dort, wo Jesus gekreuzigt wurde. Nicht zufälligerweise. Gott führte die Geschicke von all diesen Menschen, Josef hier im Besonderen, so, dass eine Prophetie, die 700 Jahre vorher gemacht wurde, bis aufs Haar erfüllt wurde, ohne dass Josef das jemals hätte planen können. Das spricht wirklich von der Glaubwürdigkeit von Gottes Wort, oder? Und das ist nur einer von vielen von diesen Prophetien, die wirklich wahr wurden. Wir sehen noch viele andere Prophetien, die in dem Tod und der Auferstehung und der Grablegung Jesu erfüllt wurden. Zum Beispiel, dass keine Knochen von ihm gebrochen wurden. Das wurde im Psalm 34, 21 vorhergesagt. Dass er durchbohrt wurde, das wird dreimal angesagt in Jesaja 53, Vers 5, in Psalm 22, Vers 17 und in Zacharia 12, Vers 10. Seine Kleider wurden verlost, es wurde gewürfelt um sie. Das ist eine Prophetie, die im Psalm 22, Vers 19 gemacht wurde. Dass er während seiner Hinrichtung Durst litt, wurde in Psalm 22, Vers 16 gesagt. Dass er geschlagen und bespuckt wurde, wurde in Jesaja 50, Vers 6 gesagt und so weiter. In dem Tod und Leiden von Jesus werden all die Prophetien über den kommenden Messias erfüllt. Das bedeutet, ganz einfache Logik, Jesus ist der Messias. Und Gott hat das schon vor Hunderten von Jahren durch David, durch Zacharia, durch Jesaja und durch viele andere Propheten vorhergesagt. Seht ihr? Gott hält alles in seiner Hand. All die Dinge sind Teil von seinem souveränen Plan. Und das ist ein wirklicher, echter Hoffnungsschimmer. Denn Jesus ist ja auch nicht im Grab geblieben. Auch das ist Teil von der Prophetie. Auch das wurde vorhergesagt. Und auch das finden wir bald wieder stattfinden. Und wir wissen, dass das ist genauso wahr wie das hier. Unser letzter Hoffnungsschimmer in ganzer Kürze ist noch etwas, was ein bisschen versteckter ist, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Und das ist nämlich, dass das Begräbnis deiner Hoffnung ein festes Versprechen darstellt. Ist nicht so auf die Art und Weise, wie ich gerade gesagt hatte, sondern ein bisschen anders noch. Jesus ist der versprochene Messias. Das haben wir jetzt, glaube ich, geklärt und auch gesehen. Und alles deutet wirklich darauf hin. Prophetien, Zeugnisse von tatsächlichen Menschen, die wir hätten fragen können, hätten wir damals gelebt. Seine Geburt, sein Leben, seine Botschaft, seine Werke, sein Leiden, sein Begräbnis, sein Tod, seine Auferstehung. Er ist wirklich der versprochene Messias. Er ist unsere Hoffnung, meine Hoffnung im Leben und im Sterben. Also meine Hoffnung liegt nun, deswegen auch der Titel der Predigt, in der Grablegung meiner Hoffnung. Er ist meine Hoffnung, er ist der Messias, auf den ich gehofft hatte. Er wurde nun begraben und das macht am Ende meine Hoffnung aus, dass diese Auferstehung, die stattfindet, von der wir bald lesen werden, genauso wahr ist und genauso vertrauenswürdig ist wie diese Tatsachen. Aber es geht noch weiter. Das war wahrscheinlich der Sinn von dem, was Markus hier erzielen wollte. Er wollte uns davon überzeugen, das hat wirklich stattgefunden. Die Grablegung hat wirklich stattgefunden. Dem könnt ihr vollkommen vertrauen. Es gibt Zeugen, die ihr fragen könnt. Und die Auferstehung, von der ich schreiben werde, die ist genauso wahr und genauso bestätigt. Das war wahrscheinlich der Punkt von Markus. Aber sicherlich geht es noch ein bisschen darüber hinaus, weil Gott schreibt hier ja und hat ein paar weitere Gedanken, als eher Markus sie hatte. Im NT lesen wir nämlich von ein paar Stellen, die von uns Gläubigen sagen, dass wir begraben wurden. Habt ihr die schon mal gelesen? Interessante Parallele, ja? Wir sind auch begraben worden als Gläubige, wenn wir an Jesus glauben. Aber wieso ist das so wichtig? Hört mal kurz zu. In Kolosser 2, Vers 11 bis 14 lesen wir davon. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des Fleisches, fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Wir hatten ja vor kurzem Taufe. Ja, einige von euch wurden getauft. Das ist ein Anzeichen von unserem Begräbnis. Deswegen machen wir das auch mit dem Untertauchen und dem Wiederhochkommen, weil das ein Anzeichen dieses Begräbnisses ist. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, damit er sie ans Kreuz heftete. In Römer 6, Kapitel 4 schreibt Paulus noch, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wieso ist das so wichtig? Was ist denn mit begraben? Was ist denn ein Begräbnis? Wenn jemand stirbt, und vielleicht habt ihr schon Leute in eurem Leben gehabt, Omas oder Opas oder vielleicht sogar nähere Verwandte, die gestorben sind. Habt ihr die schon mal gesehen? Habt ihr schon mal einen toten Menschen gesehen? Es ist wirklich sonderlich. Ja, ich hatte das unschöne Vergnügen zweimal in meinem Leben. Und man sieht diese Person und irgendetwas ist komisch, anders als sonst. Aber sie ist trotzdem noch da. Und wo kommt denn diese Realisation endlich? Wann findet denn die statt, dass diese Person nicht mehr da ist? Am Grab. Wenn dann diese Person in den Boden gelegt wird und die Erde drüber geschüttet wird und am nächsten Tag wir wiederkommen und sie liegt immer noch dort. Das ist, wo die Realisierung stattfindet. Hier ist es vorbei. hier ist das Ende. Alles ist abgeschlossen. Und so verhält es sich auch mit unserem alten, sündhaften Leben, wenn wir an Jesus glauben. Das ist wichtig hier, um zu wissen, dass die Auferstehung wirklich wahr wird. Deswegen nennt Markus hier und die anderen Evangelisten reden über das Begräbnis. Aber die Parallele, das Muster, finden wir auch noch in anderen Texten, wo wir gerade gelesen haben. Wir sind nicht nur gestorben, sondern wir sind auch begraben worden. Es ist wirklich vorbei. Der alte Mensch ist weg. 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, so wie der Körper vergeht, der in den Boden kommt. Deswegen ist diese Parallele des Begräbnisses auch so eine gute Hoffnung, so ein gutes Versprechen, was wir haben, dass wenn wir in Jesus sind, dass unser alter Mensch wirklich tot ist. Tote Menschen graben sich nicht selber aus. Auch wenn der Teufel uns das manchmal vorgaukeln möchte. Hey, schau mal, wer du bist. Und hey, so warst du doch früher und mach das doch wieder. Nein. Das ist auch der Punkt von Paulus in Römer 6. Du bist tot deinen Sünden. Wieso lebst du in ihnen noch? Du bist begraben worden. Es ist vorbei. Die Grablegung Jesus, und hiermit schließe ich ab, die Grablegung Jesus ist wirklich ein wichtiger Baustein für das Evangelium. Und vielleicht solltest du dir überlegen, wenn du über das Evangelium redest, dass du auch darüber mal redest. Denn es gibt uns Sicherheit, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Es bestätigt die Glaubwürdigkeit der Schrift und ist ein Muster für uns, was mit uns geschieht, wenn wir an Jesus glauben, nämlich, dass wir auch begraben werden und genauso wie er wieder auferstehen, hier in diesem Leben und in dem kommenden Leben. Und ich möchte mit der kürzesten Evangeliumsbotschaft des Neuen Testaments schließen und euch zeigen, dass die Apostel in ihrer Evangeliumserklärung das genauso als wichtig erachtet haben, dass das Begräbnis stattgefunden hat. Ich lese euch aus 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4 vor. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir sind so überwältigt, Herr, von deinem Wort. Herr, wir sind so überwältigt von dem, was du uns geschrieben hast, Herr, und was du uns bezeugt hast, dass diese Dinge wirklich tatsächlich geschehen sind. Herr, sie stärken unseren Glauben und sie stärken unser Vertrauen darin, dass alles das, was du sonst noch schreibst, Herr, über uns, über die Welt, über was noch kommt, Herr, dass das alles auch tatsächlich wahr ist. Hilf uns, dass wir wirklich daran festhalten, dass wir daran glauben, und hilf denjenigen, Herr, die dich noch nicht kennen, dass sie ihre Zweifel in den Wind schießen, Herr, und endlich an dir festhalten. Denn deine Zeugnisse sind unumgänglich, Herr. Deine Zeugen sind keine falschen Zeugen, keine Lügenbarone, sondern du arbeitest auf paradoxen Arten und Weisen, damit wir überzeugt werden, ja, das ist tatsächlich geschehen. Danke, Herr, dass du in unser Leben gekommen bist. Und ich möchte aber auch für diejenigen bitten, Herr, die dich noch nicht kennen, dass du in ihr Leben kommst und dass sie davon überzeugst, dass das, was wir hier lesen, wirklich und tatsächlich wahr ist, Herr. Sei uns gnädig. Amen.